Es können Luchse in unseren Wäldern leben. Das sind ganz tolle, faszinierende Tiere. Mit dem Luchs kehrt ein Stück Wildheit ja auch in unsere Wälder zurück. Und wir finden, es ist in der Verantwortung unserer heutigen Generationen, diese Tiere hier auch wieder heimisch zu machen. Dazu braucht der Luchs aber nach wie vor unsere Unterstützung.
Wie kann man den Luchs wieder in Deutschland heimisch machen? Und warum braucht er dafür unsere Unterstützung? Das erfahren wir hier im Gespräch mit Herrn Dr. Markus Port. Er ist Biologe und Luchsexperte und er ist Projektkoordinator von dem Projekt Luchs Thüringen, Europas Luchse vernetzen, vom BUND in Thüringen, und er ist außerdem Mitarbeiter an der Uni Göttingen. Herr Dr. Port, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Interview nehmen.
Ja, ich habe für die Einladung zu dem Interview zu danken und ja, freue mich über Ihr Interesse am Luchs.
Ja, was ist denn Ihr Lux-Projekt?
Ja, unser Luchsprojekt in Thüringen hat das Ziel, Luchse wieder dauerhaft im Thüringer Wald heimisch zu machen. Das ist ja ein großes zusammenhängendes Waldgebiet in Thüringen und damit auch in der Mitte Deutschlands. Und auf diese Weise wollen wir so eine langfristig die schon existierende Luchspopulation im Harz und im Bayerischen Wald miteinander vernetzen.
Und Sie haben auch Luchse in Hessen, oder nicht? Im
Genau,
Harz.
ich hab mich tatsächlich, bevor ich nach Thüringen gekommen bin, lange mit dem Luchs in Hessen beschäftigt, seitens der Universität Göttingen. Da haben wir von 2014 bis 2020 das Schicksal einer kleinen Splitterpopulation des Luchses im Norden Hessens mitbegleitet und uns das angesehen.
Und Sie wollen die Luchse vernetzen. Wie kann man sich das vorstellen? Was meinen Sie genau mit vernetzen, die Populationen?
Genau, also im Moment haben wir die Situation, dass wir Luchse im Harz haben und wir haben Luchse im Bayerischen Wald. Wir haben sowohl im Harz als auch im Bayerischen Wald ein größeres, stabiles Luchsvorkommen. Allerdings sind die Luchse dort voneinander isoliert. Das heißt, es findet kein Austausch von Individuen zwischen der Harzpopulation und der Population im Bayerischen Wald statt. Das liegt einfach daran, dass Luchse jetzt verglichen mit dem Wolf deutlich weniger wanderfreudig sind. So ein männlicher Luchs, der kann auch schon mal größere Strecken zurücklegen bei der Abwanderung, aber insbesondere die weiblichen Tiere bleiben gerne in der Nähe ihrer Geburtsterritorien und sind deshalb ja deutlich weniger wanderfreudig, überwinden größere Strecken nicht. Und aus diesem Grund findet bislang noch so gut wie kein Austausch zwischen den Populationen im Harz und im Bayerischen Wald statt. Und da wollen wir Abhilfe schaffen, indem wir sozusagen so einen neuen Populationskern, so eine Trittsteinpopulation, wie wir sagen, im Thüringer Wald versuchen zu etablieren, indem wir dort Luchse aktiv ansiedeln, sodass man sozusagen noch so den bislang fehlenden Brückenkopf hätte, damit die Luchse vom Harz über den Thüringer Wald bis in den Bayerischen Wald hinunter laufen können.
Und sich eben auch miteinander fortpflanzen können, sodass die genetische Vielfalt wieder ein bisschen auflebt.
Genau, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, denn wenn die Populationen langfristig, also noch länger isoliert bleiben, dann verlieren sie ganz viel genetische Vielfalt und das würde auf Dauer oder langfristig das langfristige Überleben der Populationen gefährden. Richtig, sie sollen wandern, sie sollen sich miteinander fortpflanzen und weil, wie gesagt, die Weibchen eben gerade nicht so eine weiten Strecken wandern vom Harz bis in den Bayerischen Wald, soll es nochmal so einen Zwischenschritt geben, wo sozusagen nochmal so ein kleiner Populationskern entsteht, von dem sich die Luchse dann weiter ausbreiten können.
Sie haben gerade gesagt, dass die Weibchen nicht so weit wandern. Ich habe bei den Männchen gelesen, die wandern bis zu 450 Kilometer. 450 Kilometer ist ja unfassbar weit. So weit wandern die Männchen.
Ja, das sind natürlich Ausnahmefälle, ne? Aber das ist tatsächlich schon passiert in einigen Fällen, dass mit Halsbandsendern ausgestattete Männchen, deshalb wissen wir das, weil die solche Halsbandsender tragen, dass dort einzelne Männchen eben diese Strecken zurückgelegt haben. Das 450 Kilometer ist sicherlich eher eine Ausnahmedistanz, aber bis zu 200 Kilometer können die sehr gut auch schaffen. Aber das machen, wie gesagt, nur die Männchen und nicht die Weibchen. Und wenn die Männchen aus ihren Ursprungspopulationen loslaufen, sagen wir mal aus dem Harz bis in den Thüringer Wald laufen, das schaffen die schon. Dann laufen sie aber bislang in luchsleeres Gebiet, bleiben dort nicht, laufen vielleicht weiter und ja, sterben im ungünstigsten Fall irgendwann eines einsamen Todes, weil sie eben auf keine Partnerin getroffen sind. Ja, und deshalb ist eben unser Ziel, so einen kleinen neuen Populationskern zu schaffen, dass die Luchse, die dorthin kommen, auch einen Anreiz zum Verbleib haben, dass sie dort Artgenossen vorfinden, dass die männlichen Tiere, insbesondere weibliche Tiere, vorfinden, wenn sie sich fortpflanzen können und eben so ein neuer kleiner Populationskern entstehen kann.
Ich habe mich ja gefragt, ob diese Autobahn, die da direkt durch dieses Gebiet fährt, ich habe mir vor der Sendung mal diese Landkarte angeschaut und gesehen, dass da die A71 im Grunde genau durch das Gebiet durchgeht, das die beiden Luchsregionen vernetzen soll. Also auf der Höhe von, ich glaube, das ist Ilmenau. Und ich habe mich gefragt, ob es denn da eigentlich Wildbrücken gibt, weil wie kommt denn so ein Luchs über die Autobahn?
Ja, das sieht auf der Karte erstmal blöd aus, aber das Gute ist, die Autobahn ist fast vollständig untertunnelt. Also die geht eigentlich gar nicht durch den Thüringer Wald, sondern unter dem Thüringer Wald drunter durch. Also es gibt schon auch
Tatsächlich.
Streckenabschnitte, wo sie oberirdisch verläuft, aber über ganz große Teile läuft sie unterirdisch. Das heißt, wir haben da quasi schon unsere natürlichen Wildbrücken sozusagen, weil die über große Teile unter dem Thüringer Wald drunter durchläuft.
Jetzt bin ich aber erleichtert. Ich habe mir ehrlich gesagt gestern noch den halben Abend den Kopf zerbrochen, wie man mehr Wildbrücken bauen kann oder so, weil ich habe zufällig gelesen, dass tatsächlich seit dem Jahr 2000 100 Luchse überfahren wurden in Deutschland. Und es gibt ja nur so wenig Luchse. Also wir haben jetzt in Deutschland, habe ich gelesen, es gibt ja nur 140 Luchse in Deutschland. Und wenn dann so viele überfahren werden, habe ich mich gefragt, warum man dann überhaupt versucht, immer mehr anzusiedeln. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Zahl überhaupt stimmt. Ich habe die irgendwo im Internet gelesen.
Also, was die Luchszahl betrifft, 140 Luchse, das ist schon ungefähr richtig. Das ist das, was wir jetzt, was wir wissen. Das sind eben Luchse, die sich über den Harz im Bayerischen Wald und ein paar wenige auch im Pfälzerwald, über den Pfälzerwald verbreiten. Das stimmt. Und Autobahnen oder Straßen, wenn es generell, sind natürlich eines der größten Probleme für den Luchs. Es kommen tatsächlich Luchse auch immer wieder im Straßenverkehr zu Tode und Autobahnen bilden natürlich auch eine große Barriere für Luchse, eben jetzt bei der Ausbreitung. Die können Autobahnen überwinden, eben durch Talbrücken oder auch durch Wildbrücken, aber klar sind Autobahnen natürlich eine Barriere. Und es kommen leider auch Luchse im Straßenverkehr um. Ich weiß nicht, wie viele das seit 2000 gewesen sind. 100 erscheint mir ein bisschen hochgegriffen. So viel dürften es nicht gewesen sein. Kann ich mir nicht vorstellen, aber natürlich ist der Straßenverkehr nach wie vor ein Problem für den Luchs.
Und wer ist denn eigentlich für den Bau von Wildbrücken verantwortlich? Das ist jetzt wahrscheinlich nicht Ihr Thema, aber wie kann man dafür sorgen, dass es mehr Wildbrücken gibt? Weil das ist ja dann einer der entscheidenden Faktoren dafür, ob der langfristig überleben kann. Also ich habe gelesen, dass die Luchse haben gar keine natürlichen Feinde, sondern nur den Menschen und den Verkehr. Und dann habe ich mich gefragt, ob man nicht den Luchserfolg deutlich erhöhen könnte, wenn es viel mehr Autobahn-Wildbrücken gäbe.
Ja, also Wildbrücken nützen natürlich nicht nur dem Luchs, sondern die nützen auch ganz vielen anderen Wildtieren. Das ist ja schon ein Problem, natürlich, dass unsere Landschaft sehr stark zerschnitten ist durch Straßen, insbesondere durch Autobahnen. Und wenn es weniger Straßen oder mehr Wildbrücken zur Querung gäbe, würde davon natürlich nicht nur der Luchs profitieren, sondern auch ganz viele andere Tierarten, die sich ebenfalls entlang dieser Brücken bewegen könnten. Ja, wer baut das? Da bin ich tatsächlich ein wenig überfragt. Das liegt, glaube ich, in der Hand der Bundesländer. Und natürlich setzen sich Organisationen wie der BUND oder andere Naturschutzverbände natürlich für den Bau von solchen Wildbrücken ein. Das ist natürlich auch sehr wichtig, um Lebensräume miteinander zu vernetzen.
Und woher kommen eigentlich Ihre Luchse? Also der Luchs war ja, wenn ich es richtig gelesen habe, lange Zeit ausgestorben sogar in Deutschland.
Genau, der Luchs war komplett aus Deutschland verschwunden für mindestens 150 Jahre. Außerhalb der Alpen ist der letzte Luchs in Deutschland in den 1840er Jahren, 1848, glaube ich, im Bayerischen Wald erlegt worden. Und Sie hatten es ja eben schon angesprochen, der Luchs hat eigentlich nur den Menschen zum Feind. Und außer dem Straßenverkehr ist es insbesondere in damaligen Zeiten die Jagd gewesen. Also die Tiere sind erbarmungslos gejagt worden bis ins 19. Jahrhundert hinein, bis es dann einfach in Deutschland keine Luchse mehr gab. Nun gibt es sie heute aber wieder. Und das liegt eben daran, dass die Tiere aktiv wieder angesiedelt wurden. Das älteste Luchsvorkommen in Deutschland ist im Bayerischen Wald. Da war es so, dass die Tiere auf tschechischer Seite wieder angesiedelt worden sind. Das geschah schon in den 1980er Jahren. dass sich dann die Grenzen öffneten, konnten die Luchse eben auch wandern oder konnten auch die Luchse wandern und haben so von einem tschechischen Teil des bayerischen Waldes, vom Böhmerwald sozusagen, den bayerischen Wald besiedelt. Und dann gab es in den 2000er Jahren, zwischen 2000 und 2006, noch ein weiteres Wiederansiedlungsprojekt im Nationalpark Harz. Auch das ist sehr erfolgreich verlaufen und hat den Grundstein der heutigen Luchspopulation im Harz gesetzt. Das heißt, die Luchse sind aber nur deshalb, konnten nur deshalb wieder nach Deutschland zurückkehren und auch in andere mitteleuropäische Länder, weil sie aktiv wieder angesiedelt worden sind. Und dann hatten Sie ja gefragt, wo kommen die Luchse eigentlich her? Da sind verschiedene Projekte unterschiedliche Wege gegangen. Also die meisten Projekte haben Wildfänge verwendet. Das sind also Tiere, die in noch existierenden ursprünglichen Populationen eingefangen und dann in die neuen Vorkommensgebiete umgesiedelt werden. Das ist beispielsweise vor wenigen Jahren auch erst im Pfälzerwald passiert. Da sind Tiere aus den Karpaten, in der Slowakei, aus den slowakischen Karpaten und aus der Schweiz in den Pfälzerwald umgesiedelt worden. Beim Nationalpark Harz hat man das Anfang der 2000er Jahre, ist man einen etwas anderen Weg gegangen. Da kamen alle Tiere aus Gefangenschaft. Das sind also Gehegetiere oder deren Nachkommen, die dann im Harz in die Freiheit entlassen worden sind. Und wir in Thüringen, wir haben uns sozusagen für so eine gemischte Strategie entschieden. Etwa die Hälfte der Tiere, das sollen Wildfänge sein, die in den Thüringer Wald umgesiedelt werden. Und die andere Hälfte, das sollen auch Gehege, also sehr sorgfältig ausgewählte Gehegenachzuchten sein.
Und warum machen Sie da so halbe halbe sozusagen?
Ja, weil tatsächlich beide Quellen allein momentan noch gar nicht ausreichend, um genügend Luchse für so ein Wiederansiedlungsprojekt zu bekommen. Dazu muss man wissen, wir sind jetzt in Thüringen nicht die Einzigen, die Luchse wieder ansiedeln wollen. Es gibt gerade im Moment in Deutschland noch zwei weitere Projekte. Eins gar nicht weit von Ihnen im Schwarzwald gibt es auch ein Projekt, das Luchse im Schwarzwald wieder heimisch machen will. Und die Kollegen in Sachsen wollen im Erzgebirge eben auch nochmal Luchse ansiedeln. Das heißt, es gibt allein in Deutschland drei Projekte, dann gibt es im europäischen Ausland weitere Projekte in Österreich und in Italien. Und von daher besteht gerade ein sehr großer Bedarf an Luchsen. Und die können Sie gar nicht alle durch Luchse aus dem Freiland, können Sie diesen Bedarf gar nicht decken. Sie müssen natürlich sehr sorgfältig vorgehen. Sie müssen ja sicherstellen, dass wenn man so einen Luchs fängt, dass dann nicht der Ursprungsbestand in seinem Fortbestand gefährdet wird. Und selbst was jetzt die Luchse betrifft, die in Gefangenschaft geboren worden sind, da haben wir sehr strenge Richtlinien angelegt. Also die Luchse müssen alle in ausreichend großen, naturnahen Gehegen geboren werden, sollen möglichst wenig Kontakt zu Menschen haben. Und wenn wir dann mal über die verschiedenen Zoos und Wildparks, die in Deutschland und auch in Mitteleuropa Luchse halten, wenn wir über diese ganzen Einrichtungen blicken, dann bleiben am Ende gar nicht mehr so viele übrig, die wirklich geeignete Tiere zur Verfügung stellen könnten, um den momentan sehr hohen Bedarf an Luchsen zu decken. Und deshalb gehen wir eben beide Wege, verwenden sowohl Wildfänge als auch Gehegetiere.
Und die Wildfänge laufen nicht wieder nach Hause?
Wir hoffen nicht. Die Wildfänge sollen in unserem Fall aus den rumänischen Karpaten kommen. Da haben wir jetzt auch eine Kooperation mit zwei Partnerorganisationen in Rumänien sind wir eingegangen. Und die Wildfänge kommen dann, wenn wir im Thüringer Wald, also alle Luchse, wenn wir im Thüringer Wald angekommen sind, kommen sie dort erstmal in so ein sogenanntes Soft-Release-Gehege. Das ist nochmal so ein kleines Gehege, was sich direkt im Thüringer Wald befindet. Das besteht aus zwei Kompartimenten, sodass man im Idealfall zwei Luchse nebeneinander halten kann. Die Tiere können sich da schon mal ein bisschen miteinander vertraut machen, gegenseitig beschnuppern. Die bleiben da einige wenige Wochen drin, machen sich mit ihrer neuen Umgebung vertraut, machen sich schon mal mit dem Luchs im Nachbargehege sozusagen vertraut. Und das soll auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Zielgebiet sozusagen bleiben, erhöhen. Also wir hoffen, dass sie durch dieses Gehege, dass sie deshalb im Untersuchungsgebiet bleiben, also in unserem Zielgebiet im Thüringer Wald.
Und man weiß auch, wenn man die Wildfänge abholt, sozusagen, dass es nicht gerade Weibchen sind, die noch irgendwie engeren Kontakt zu den Jungtieren haben.
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich sichergestellt, dass man nicht einfach ein Weibchen fängt, das jetzt noch abhängige Junge hat. Also das Fangen passiert sowieso nur in einem sehr engen Zeitfenster. Dafür haben wir 2 Monate, Februar, März. Das ist der Zeitraum, wo ja, sich die Jungen von ihrer Mutter trennen. Und das heißt, die Jungen nicht mehr abhängig von ihrer Mutter sind. Und das ist der Zeitraum, bevor die Mutter eben wieder trächtig wird und wieder Junge zur Welt bringen. Das ist ein ganz enges Zeitraum, in dem wir die Tiere, in dem unsere rumänischen Partner die Tiere nur einfangen können. Ansonsten passiert das ganze Jahr über gar nichts.
Und die Tiere, die man aus einem Wildpark beispielsweise holt, kommen die dann klar? Also wissen die, wie man sich Essen besorgt? Können die jagen?
Ja, ganz erstaunlicherweise können die das. Also alle Tiere, die, wie gesagt, im Nationalpark Harz Anfang der 2000er freigelassen worden sind, sind Tiere aus Wildparks gewesen. Die kommen ganz hervorragend klar, ne? Haben sich inzwischen den ganzen Harz als Lebensraum erschlossen, haben angefangen, Gebiete außerhalb des Harzes für sich zu erschließen. Das Jagen, das steckt den Tieren tatsächlich in den Genen. Das brauchen die nicht zu lernen. Und jetzt, was unsere Thüringer Luchse betrifft, also wir haben jetzt der erste Luchs, den wir im Thüringer Wald freilassen wollen, das ist die Luchsin Frieda. Das ist ein Tier, das im Wildkatzendorf Fitscheroda in einem großen naturnahen, das ist in der Nähe von Eisenach, in einem großen naturnahen Gehege geboren worden ist und das jetzt nochmal umgezogen ist in nochmal ein neues Gehege, wo die Luchsin überhaupt keinen Kontakt zu Menschen hat. Da bleibt sie jetzt nochmal bis in den Thüringer Wald entlassen wird und Frieda hat 2 ältere Geschwister, Freya und Norik. Freya ist vor wenigen Monaten im Dezember, Anfang Dezember im Schwarzwald ausgewildert worden und Norik ist bereits 1 Jahr zuvor mitten im Winter in den österreichischen Kalkalpen ausgewildert worden. Und der Norik hat innerhalb kürzester Zeit ein Reh, einen Gams und einen jungen Rothirsch erlegt. Also wirklich, der hat noch nie zuvor in seinem Gehege irgendwas gejagt. Er ist im tiefsten Winter in den Alpen rausgelassen worden und der ist ganz hervorragend zurechtgekommen. Also das ist ganz erstaunlich, was die Tiere können.
Das ist ja unglaublich. Und die haben alle Namen bei Ihnen, die Luchse im Projekt?
Also unsere in Fitscheroda geborene Luchse, also dieses Wildkatzendorf Fitscheroda, das wird ja vom BUND mit unterhalten, mitfinanziert. Das sind sozusagen, ja, unsere Luchse, können wir sagen. Alle, die dort geboren werden, die kriegen Namen von uns. Und wie wir jetzt mit den Luchsen verfahren, die wir jetzt aus anderen Einrichtungen erhalten oder die jetzt aus dem Freiland zu uns kommen, werden wir sehen. Ich tendiere dazu, dass wir denen auch Namen geben. Die Kollegen im Pfälzerwald haben das auch gemacht. Jeder Luchs, der da rausgelassen worden ist, der hat natürlich auch einen Namen erhalten. Ist klar, das ist ja das, ne, man verbindet ja auch so viel mit den Tieren, ne? Wenn man die da jetzt rauslässt, ja, also dann. Man hat ja irgendwie so eine Verbindung zu denen. Das ist nicht einfach nur irgendein Luchs, ne? Das ist klar.
Man kennt sich. Und bekommen die auch ein GPS?
Ja, genau. Also die bekommen alle Luchse, die wir im Thüringer Wald freilassen, egal ob das jetzt Wildfänge oder Gehegetiere sind, die bekommen so einen Halsbandsender, also ein Halsband mit einem Sender um den Hals und über diesen Sender, der funkt halt so ein GPS-Signal, da können wir dann für mindestens 1 Jahr nochmal das Schicksal des Luchses ganz engmaschig überwachen und können gucken, wo ist er, wo hält er sich auf, wo bewegt er sich und im Idealfall auch, hat er Beute gemacht, hat er Junge bekommen.
Echt? Das sieht man übers GPS, ob er Junge bekommen hat?
Naja, man kann das so herleiten, ne?
Ach
Man
so.
kann, also man kriegt ja den Aufenthaltsort und wenn dann beispielsweise wir es jetzt mit einem Weibchen zu tun haben, und das Weibchen bewegt sich jetzt während der Zeit, wo es Junge bekommt, Ende Mai, Anfang Juni, nur noch in einem sehr kleinräumigen Bereich und diese ganzen GPS-Punkte clustern sozusagen in einem bestimmten Bereich, dann können wir uns schon denken, aha, sie wird dort vermutlich ihre Wurfhöhle haben, so sagen wir das beim Luchs. Da werden die Jungen zur Welt gebracht und die sind in den ersten Wochen noch ganz klein. Am Anfang sind die Augen auch noch zu, die können ihrer Mutter noch gar nicht folgen, sondern die bleiben dann in dieser Wurfhöhle. Die Mutter versorgt sie dort und kehrt dann eben mit Nahrung immer wieder zu dieser Wurfhöhle zurück. Das heißt, am Anfang säugt sie natürlich, geht selbst jagen, kehrt dann aber zum Säugen immer wieder zu dieser Wurfhöhle zurück. Und so kann man sich dann herleiten, wenn die Luchsin sich so verhält, dass sie dann in dem Bereich auch Junge hat.
Besteht da nicht die Gefahr, dass der an dem Halsband irgendwo hängen bleibt?
Eigentlich nicht. Also das ist jetzt ein Verfahren, das schon über ja, viele Jahrzehnte auch eingesetzt wird. Früher hatten die Halsbänder noch kein GPS-Gerät da drin, sondern nur so ein Radiosender. Da musste man dann eben noch mit Antennen durch den Wald laufen und die Luchse manuell mit Antennen peilen. Aber also wie gesagt, das funktioniert schon seit Jahrzehnten sehr gut und die werden natürlich sehr sorgsam ausgewählt, diese Halsbänder und sehr sorgsam angelegt, dass es wirklich keine Verletzungsgefahr gibt.
Und sind Sie selber auch dafür mit eingeteilt oder sind Sie einfach der Projektkoordinator?
Also ich habe tatsächlich selbst noch keinen Luchs besendet. Ich habe früher ganz anderes Thema, mit Lemuren gearbeitet auf Madagaskar. Die haben auch so eine Halsbandsender getragen. Also von daher habe ich durchaus Erfahrungen im Besendern von Tieren, aber einen Luchs habe ich tatsächlich selbst noch nicht besendet. Das werden jetzt die ersten sein in diesem Projekt. Das werde ich mitmachen, aber mit einem erfahrenen Tierarzt zusammen, der unsere Luchse auch im Wildkatzendorf Wildscharoda betreut und der sich ganz hervorragend mit Luchsen auskennt.
Und wie viele Luchse hätten Sie eigentlich gerne für Ihr Luchsprojekt und wie viele haben Sie schon?
Ja, also wir hätten gerne im Laufe, das Projekt ist jetzt auf 4 Jahre angelegt, bis 2027, da hätten wir im Idealfall gerne bis zu 20 Luchse. Ne? Also damit denken wir, das wird ausreichen, um so einen kleinen Populationskern zu schaffen.
20 neue Luchse oder solche, die sich dann auch fortpflanzen und dann sind es insgesamt 20?
Nee, schon 20 zum Ansiedeln, ne?
Okay.
20 zum Ansiedeln und dann hoffen wir ja, dass sie sich untereinander fortpflanzen, dass die Population sozusagen wächst und dass es noch zu Zuwanderung beispielsweise aus dem Harz kommt. Aber ansiedeln möchten wir 20 und da wären wir zuversichtlich, dass wir mit dieser Zahl, dass diese Zahl ausreicht, so einen neuen Populationskern zu erschaffen. So, wie viel haben wir? Wir haben jetzt unsere Frieda im Wildkatzendorf Hütscharoda. Das ist also der erste Luchs, den wir dieses Frühjahr im Thüringer Wald ansiedeln werden. Und dann sind wir in Kontakt mit Wildparks und Zoos in Europa. Wir sind in so einer ja, europäischen Arbeitsgruppe zusammen mit den Kollegen in Baden-Württemberg und Sachsen übrigens auch. Und werden dann von Zoos und Wildparks im Laufe des Jahres nochmal 2 weitere Tiere erhalten. Macht schon mal 3 und hoffen dann darauf, dass wir mindestens in diesem Jahr noch mindestens einen Luchs aus Rumänien bekommen, dann hätten wir 4. Und wie es dann im nächsten Jahr weitergeht, das müssen wir sehen. Wahrscheinlich wird es dann noch mehr geeignete Tiere auch aus Zoos und Wildparks geben. Und ja, so hoffen wir, dass wir über diese 4 Jahre dann insgesamt auf die Zahl von 20 Luchsen kommen.
Also das ist jetzt ganz neu, Ihr Projekt.
Genau, das startet jetzt. Dazu gab es letzte Woche den Startschuss. Im Frühjahr sollen, wie gesagt, die ersten Luchse ausgewildert werden. Dem ist natürlich eine Vorbereitung vorangegangen von einigen Jahren. Ne? Das
Von
kann man
einigen
jetzt nicht
Jahren.
so. Naja, also wir haben jetzt in Thüringen, wann haben wir angefangen? 2019 haben wir mit dem Luchs angefangen. Da sind wir jetzt ja bei nahezu 5 Jahren. Wir haben erstmal angefangen, so ein sogenanntes Luchs-Monitoring zu machen, sind wir, es gibt ja in Thüringen bereits vereinzelt Luchse. Ne? Thüringen hat auch so einen Anteil am Harz, also an der Harzpopulation dort leben Luchse und an diesen ja fragmentierten Waldgebieten, die dem Harz vorgelagert sind, dort leben auch einige wenige Luchse. Und dann haben wir uns erstmal angeguckt, ja, wie viele Luchse gibt es denn überhaupt in Thüringen? Bevor wir anfangen, Luchse anzusiedeln, müssen wir natürlich wissen, ja, vielleicht gibt es ja schon welche, da brauchen wir ja gar nichts mehr zu tun. Ne? Aber es ist halt tatsächlich so, dass sich die Luchse nur sehr, sehr langsam ausbreiten, sich neuen Lebensraum sehr schwierig erschließen. Und wir sind auch im Thüringer Wald schon 2 Jahre im Vorfeld aktiv gewesen mit diesen Fotofallen, haben dort ganz intensiv nach Luchsen gesucht, haben auch vereinzelte Durchzügler gefunden, die, wie gesagt, vom Harz dann in den Thüringer Wald eingewandert sind, aber keinerlei Anzeichen auf ein bereits existierendes, stabiles Luchsvorkommen. Genau, und dann müssen eben solche Vorbereitungen, Sie müssen sich überlegen, wo kommen die Luchse her? Dann haben wir diese Kooperation mit den Partnern in Rumänien eingegangen. Da müssen, ja, entsprechende Genehmigungen müssen eingeholt werden. Also es gibt ganz viel natürlich zur Vorbereitung, was man tun muss, bevor man überhaupt an dem Punkt ist, dass man die Luchse in die Freiheit entlassen kann.
Das klingt ja nach total viel Arbeit. Also erstmal die Genehmigungen einholen, das dauert alles viele Jahre, die Tiere finden, die Tiere ansiedeln. Warum machen Sie das alles? Warum machen Sie sich diese Arbeit? Weil die Luchse in Deutschland sonst nicht überleben würden?
Ja, genau, tatsächlich. Das ist der Grund. Also die ersten Wiederansiedlungsprojekte Bayerischer Wald, Harz, da stand es vor allem im Vordergrund, das Tier überhaupt in unseren Wald zurückzubringen. Ne? Wie wir ja anfangs gesagt haben, der Luchs war verschwunden aus Deutschland und er wäre ganz anders als der Wolf. Denn der Wolf ist selbst nach Deutschland zurückgekommen, hätte der Luchs niemals geschafft. Luchse wandern eben nicht so weite Strecken und aus den existierenden Gebieten im Baltikum oder in den Karpaten, das wären jetzt die nächstgelegenen Verbreitungsgebiete, hätte es der Luchs auf eigene Faust durch natürliche Ausbreitung niemals geschafft, nach Deutschland zurückzukehren. Der Luchs ist aber ein Bestandteil des deutschen Waldes. Es hat hier immer Luchse gegeben, bis wir sie ausgerottet haben. Und sie können ja nach wie vor hier leben. Der Lebensraum ist da. Es können Luchse in unseren Wäldern leben. Das sind ganz tolle, faszinierende Tiere. Mit dem Luchs kehrt ein Stück Wildheit ja auch in unsere Wälder zurück. Und wir finden, es ist in der Verantwortung unserer heutigen Generationen, diese Tiere hier auch wieder heimisch zu machen. Dazu braucht der Luchs aber nach wie vor unsere Unterstützung, weil gegenwärtig die Vorkommensgebiete noch voneinander isoliert sind. Und wir dem Luchs noch mal ein kleines Stückchen nachhelfen müssen, damit sich diese Vorkommensgebiete wieder miteinander vernetzen und wir eine langfristig stabile Population haben. Wir wollen das natürlich nicht für immer machen, Luchse ansehen. Wir wollen den Luchs ja irgendwann Luchs sein lassen, aber gerade im Moment ist er noch auf unsere Hilfe angewiesen.
Also so ein Startschuss sozusagen und ein bisschen Unterstützung, damit er es schafft.
Genau.
Wer überwacht eigentlich diese Fotofallen? Wer macht das Monitoring?
Genau, das machen auch wir federführend. Also das habe ich tatsächlich auch schon einige Jahre vorher in Hessen gemacht. Fotofallenmonitoring des Luchses, das machen wir in Thüringen jetzt, wie gesagt, in verschiedenen Gebieten inzwischen auch schon seit 5 Jahren. Das wird also von uns koordiniert. Da arbeiten aber unter anderem auch Thüringer Jäger mit, ne, aus den Vorkommensgebieten im Thüringer Wald. Jäger, Waldbesitzer, die uns da bei dem Projekt auch unterstützen, unter anderem eben auch beim Fotofallenmonitoring.
Ich hätte tatsächlich noch eine Frage zu den Fotofallen. Ich habe auch gelesen gehabt, dass sie von Jägern kontrolliert werden und habe mir gedacht, dass da ja vielleicht der Bock zum Gärtner gemacht wird, weil der Luchs ja jetzt nicht gerade der größte Freund des Jägers ist, weil der ja jagt, dachte ich mir. Oder ist das ein Klischee von mir, dass die Jäger da vielleicht gar nicht so ein Interesse am Luchs haben?
Nee, das kann man so pauschal nicht sagen. Also es ist tatsächlich so, dass also bei uns in unserem Projekt in Thüringen macht der Landesjagdverband ja auch mit. Also das heißt, die Jägerschaft unterstützt das Projekt. Das ist übrigens in Baden-Württemberg ähnlich, ne? Da unterstützt der Landesjagdverband das Projekt ebenfalls. Und
Warum
es ist immer
unterstützt
so.
er das denn?
Ja, naja, weil der Luchs ja auch aus der Sicht vieler Jäger ist der Luchs einfach ein ganz faszinierendes Tier. Und als Jäger sagt man auch immer, ja, es gibt eben Tierarten, die sind im Jagdrecht. Das wird jetzt ein bisschen technisch. Da gehört der Luchs aber dazu. Und deshalb ist der Jäger im Grunde genommen auch dazu verpflichtet, also zur Hege, wie man in der Jagd sagt, dieser Tiere verpflichtet. Und also vor dem Hintergrund sind tatsächlich viele Jäger auch wirklich fasziniert von dem Luchs. Also wir haben gerade in Baden-Württemberg, habe ich vor kurzem einen Jäger von der Schwäbischen Alb kennengelernt. Der hat seit Jahren einen Luchs in seinem Jagdrevier. Er hat unglaublich schöne Fotos, Aufnahmen von dem Luchs gemacht. Der ist wirklich begeistert von dem Tier. Und es geht wirklich vielen anderen Jägern auch so. Es ist halt wirklich so eine wirklich veraltete Vorstellung, dass der Luchs eben ein Jagdkonkurrent ist, mit dem man um die Beute konkurriert. Das ist eine Vorstellung, die geht aber wirklich ins 19. Jahrhundert zurück. Zugegebenermaßen, sie ist noch in den Köpfen einiger Jäger präsent, weil man sich einfach irgendwie auf diese alte Jagdliteratur auch noch beruft. Aber wenn man erstmal mit den Jagenden spricht, wenn man ihnen mehr zur Biologie des Luchses erklärt und wenn man vor allem begreift, dass diese Tiere unglaublich große Streifgebiete haben und sich über die Jagdreviere vieler verschiedener Jäger verteilen, dann versteht ja jeder sofort, okay, ja, vielleicht frisst er mal eins meiner Rehe, aber dann sehe ich ihn auch viele Wochen nicht mehr. Und dann frisst er meinem Nachbarn oder dem Nachbarn des Nachbarn noch mal ein Reh weg. Dann verstehen die meisten Jäger auch, dass das eigentlich gar nicht so wild ist mit diesen Tieren, dass man gar nicht die eigene Jagdbeute sozusagen gar nicht in dem Ausmaß an den Luchs verliert, sondern dass man sich vielmehr darüber erfreuen kann, dass man dieses unglaublich schöne, faszinierende Tier in seinem Jagdrevier hat. Und das sind ja vor allem, sind es ja die Jägerinnen und Jäger, die die Tiere zu Gesicht bekommen. Also ich habe in freier Wildbahn jetzt einfach so durch Zufall zweimal einen Luchs gesehen,
Haben
aber ich
Sie?
kenne
Sie haben
Luchs.
einen Luchs gesehen?
Ja, man sieht sie auch, also man kann sie sehen, mit viel Glück kann man sie sehen, aber das sind eben
Wie lange
kurze
sind Sie da auf
Bewegungen.
dem Baum gehockt oder haben Sie den wirklich zufällig gesehen?
Ja, einfach zufällig, ne? Ich bin natürlich viel in diesen Luchsgebieten unterwegs, kontrolliere da meine Fotofallen, fahre mit dem Auto durch den Wald und dann steht da eben so ein Luchs neben
Nee,
einem
jetzt
auf.
ernsthaft? Neben mir stand noch nie ein Luchs.
Nein, also die können auch als Waldbesucher mit sehr, 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 sehr viel Glück können sie die Tiere in freier Wildbahn auch beobachten. Wie gesagt, da brauchen sie sehr viel Glück. Und es sind aber insbesondere eben natürlich die Jägerinnen und Jäger, die dann viele Stunden draußen auf dem Hochsitz auf Ansitz sind und die Tiere dann eben auch mal durch den Wald schleichen sehen. Da gibt es natürlich, die sehen die viel häufiger als ich.
Und der Luchs darf natürlich nicht bejagt werden, der ist ja ganz streng geschützt, ne? Also auch von
Ja,
Jägern dürfte
natürlich.
der nicht bejagt werden, ne? Von dem her.
Genau, na klar. Der Luchs steht unter Naturschutz und darf natürlich nicht bejagt werden. Das ist ganz klar.
Ich habe heute gerade gelesen, dass wenn man ein stark geschütztes Tier jagt, also praktisch wildert, das kostet 50.000 Euro und oder Gefängnisstrafe. Und oder. Muss ich nochmal nachlesen, ob das und oder war, aber 50.000 Euro finde ich super.
Ja, auf jeden Fall. Das soll natürlich auch abschrecken. Wie hoch das Strafmaß jetzt genau ist, kann ich nicht sagen. Also 50.000 Euro scheint mir jetzt auch fast ein bisschen viel. Das sind,
Vielleicht
glaube ich,
stand da
dann
auch bis zu. Ich glaube, da
bis
stand
zu
bis zu.
wahrscheinlich, ne? Ja, genau.
Ich hoffe nur, dass es den Leuten auch bekannt ist. Weil wenn es jetzt mehr Luchse gibt, puh, ja, dann, ich weiß ja nicht, ob das auch dann eine Jagdtrophäe ist für Wilderer und so.
Ja, also man darf natürlich auch nicht die Augen davor verschließen, dass nach wie vor Luchse auch illegal getötet werden. Ne? Das ist einfach Tatsache. Das passiert insbesondere im Bayerischen Wald, aber in den letzten 2 Jahren sind auch in Thüringen 2 Luchse illegal zu Tode gekommen. Ne?
Was
Also es ist
ernsthaft?
ja, schon. Also es gibt natürlich, also wie gesagt, der Großteil der Jäger versteht das sehr wohl, dass der Luchs eben nicht der Beutekonkurrent ist, wie er noch im 19. Jahrhundert dargestellt wurde. Aber es gibt nichtsdestotrotz einige, die erreichen sie nie. Und
Waren
ja,
das Jäger, die
wenn
den abgeknallt haben?
das weiß man nicht, ne? Das weiß man nicht. Aber ich meine, im Wald, also es läuft ein Pilzsucher läuft nicht mit einer Waffe durch den Wald. Ne? Also man hat die Täter nie, das ist ja das Problem. Die Strafen sind natürlich da. Und es ist auch gut, dass sie so hoch bemessen sind, aber es ist unglaublich schwierig, der Täter wirklich habhaft zu werden. Also mir ist jetzt nur ein Fall bekannt, wo ein Luchswilderer auch tatsächlich überführt worden ist.
Was ist mit dem passiert?
Das kann ich tatsächlich nicht sagen, aber also einen hat man auf jeden Fall aufgegriffen. Ich glaube, Geldstrafe, Entzug des Waffenscheins, was aber für den Jäger natürlich eine harte Strafe ist.
Und es war tatsächlich ein Jäger.
Ja, also das hat sich in Österreich zugetragen, ja.
Das ist ja echt deprimierend. Ich habe gelesen, dass wenn es nur genug Luchse gäbe hier in Deutschland, dass man gar keine Jäger mehr bräuchte, weil die einfach sehr effektiv jagen und sogar die Bestände wohl effektiver mit relativ wenigen Tieren sogar in Schach halten können als Jäger. Aber ich weiß nicht, ob meine Information da stimmt, weil die ja auch alle Rotwildarten bejagen und sogar Schwarzwild, also kleine Wildschweine, schaffen die auch sozusagen. Und anscheinend gibt es ja davon wohl zu viele bei uns in den Wäldern, sodass sie die Bäume schädigen. Ich kenne mich da nicht genug aus, aber das ist ja der Grund anscheinend, dass die Jäger halt Rehe knallen, weil die Bäume annagen und die dann sie lächeln. Stimmt nicht?
Ja, doch schon. Also Jäger, also da müsste man jetzt mal ein bisschen ausholen. Es gibt natürlich auf der einen Seite, es gibt Förster, ne? Das sind Forstwirte, die sich eben um den Wachstum des Waldes kümmern und die den Wald natürlich dann im Idealfall auch wirtschaftlich nutzen wollen. Und die sind natürlich sehr daran interessiert, dass die Rehpopulation oder auch die Rotwildpopulation nicht überhand nimmt, weil es dadurch zu sogenanntem Verbiss kommt. und sich das natürlich nachteilig auf den Wachstum der Bäume und damit der Wälder auswirkt. Das ist ein Grund, warum man Rehe, Rotwild beschießt, um eben den Bestand möglichst gering zu halten. Ja, das ist eben so die forstwirtschaftliche Sicht. Da ist jetzt der Jäger, der kein Forstwirt ist, der die Jagd sozusagen als Hobby betreibt, im Grunde genommen so ein bisschen entspannter. Der will ja gar nicht so viele Rehe schießen. Der will mal ein Reh schießen, um sein Wildbret daraus zu machen. Und wenn es jetzt irgendwie ein männliches Tier ist, vielleicht sich auch das Gehörn an die Wand zu hängen oder beim Rotwirsch. Beim Rothirsch geht es dann vielleicht in erster Linie um das Geweih und erst in zweiter Linie um das Wildbret. Aber der möchte ja schon auch seine Tiere in seinem Wald haben. Das ist der Gedanke der Hege, wie man in der Jagd sagt, steht da im Vordergrund. Der möchte ja so eigentlich auch noch einen gesunden Wildbestand in seinem Wald haben. Aber das ist eigentlich wieder ein ganz anderes Thema, was mit dem Luchs nur ganz am Rande zu tun hat. Der Luchs hilft natürlich, den Wildbestand zu kontrollieren. Deshalb sind eigentlich so alle Förster, die ich kenne, auch sehr angetan vom Luchs und unterstützen die Rückkehr des Luchses, freuen sich über die Rückkehr des Luchses. Denn für den Förster ist das Erlegen des Wildes natürlich auch einfach Arbeit. Das ist sein Job, ne? Er muss halt sehen, dass
Förster
der Wildbestand.
erlegen auch Tiere. Förster.
Ja. Also die allermeisten schon, ne? Die haben natürlich in ihren Revieren gehört es zur Aufgabe der Förster eben den Wildbestand möglichst gering zu halten. Da gibt es ganz unterschiedliche Lösungen. Man kann die Jagd im Forstrevier auch verpachten, man kann dort private Jäger mitjagen lassen. Da muss das nicht alles der Förster erledigen. Aber letzten Endes ist der Förster dafür verantwortlich, dass der Wildbestand im Forstrevier eben eine angemessene Größe hat. Und da hilft der Luchs natürlich mit.
Und wenn man genug Luchse hätte, bräuchte man die ganzen Jäger nicht, eigentlich.
Ja. Naja, ganz so ist es nicht, weil genug Luchse kriegen sie so ohne weiteres ja gar nicht auf die Fläche. Weil diese Tiere, das muss man ja auch wissen, die sind strikt territorial, das heißt, die haben riesige Streifgebiete und da dulden sie auch keinen anderen Luchs, also keine gleichgeschlechtlichen Artgenossen. Ne? Männchen und Weibchen überlappen einander, aber ein Männchen, der kann ein Streifgebiet von 200 bis 400 Quadratkilometern haben, riesengroß. Und da duldet er aber kein anderes Männchen drin. Das heißt, sie werden niemals so viele Luchse auf der Fläche haben, dass die den Wildbestand jetzt komplett selbst regulieren und dass der Jäger komplett überflüssig werden würde. Also ja, das wird manchmal behauptet, ist aber nicht so. Zumal der Luchs ja auch gar nicht überall vorkommt. Ne? Also im Offenland, in stärker fragmentierten Waldgebieten, da siedeln sich auch keine Luchse an. Und das sind gerade die Gebiete, die von den Rehen geliebt werden. Aber der Luchs ist mehr ein Tier des geschlossenen Waldes. Aber wie gesagt, die Tiere wird es immer nur in so geringer Populationsdichte geben, dass der Luchs allein den Wildbestand in unserer heutigen Kulturlandschaft jedenfalls nicht allein regulieren kann.
Aber wenn man den Wolf auch noch ein bisschen hier pimpert und dann noch mal ein paar Bären reinlässt, dann müsste das ja klappen. Der Luchs, der Bär und der Wolf, die müssten das ja irgendwie hinkriegen.
Ja, also klar, der Luchs und der Wolf zusammen haben natürlich wieder ganz andere Auswirkungen, wenn wir jetzt den Bär noch dazu nehmen. Ja, ich weiß es nicht. Also selbst in Gebieten wie in den Karpaten, ne, wo ja alle drei Arten nebeneinander vorkommen und auch in hohen Populationsdichten gibt es immer noch menschliche Jäger, die da auch nach wie vor zur Jagd gehen können. Also es bleibt, ich denke, für den menschlichen Jäger bleibt immer noch genug übrig. Ganz überflüssig wird er nicht werden.
Gibt es eigentlich eine deutschlandweite Datenbank für Luchse?
Ja, die gibt es. Also erstmals, das ist natürlich Sache der Länder, so dieses Monitoring des Luchses zu betreiben, also sozusagen eine Luchszählung durchzuführen. Das machen die Bundesländer auf ihren Flächen und dann kommen aber die Luchsfachleleute der Bundesländer, also die dann in den Naturschutzverwaltungen der Bundesländer sitzen, einmal im Jahr zusammen, schmeißen ihre Daten zusammen und schauen, wo überall kommen Luchse vor und wie viele Luchse sind das ungefähr. Und so kommen dann eben diese Zahlen von ungefähr 140 Luchsen zustande.
Und die sind aber nicht alle mit eben GPS und sowas ausgestattet, weil ja auch nicht alle aus irgendeinem Projekt kommen, sondern von irgendwo und dann sind die ja auch nicht alle ausgestattet. Das heißt, man kann die auch nicht so exakt zählen.
Genau, nee, das kann man nicht. Also diese Halsbänder tragen ja nur wenige Luchse, eben die wieder neu angesiedelt werden. Oder in manchen Fällen wird es eben nötig, wenn wie ein verwaistes Jungtier irgendwo aufgegriffen wird, dass man das dann vielleicht einfängt, wieder aufpäppelt und dann wieder in die Freiheit entlässt. Dann bekommt es auch einen Halsbandsender. Aber das sind natürlich die Ausnahmen. Ne? Die allermeisten Luchse, die jetzt in Deutschlands Wäldern leben, laufen natürlich nicht mit Halsbändern umher. Aber die kann man eben über diese Fotofallen sehr gut erfassen, weil diese Luchse alle so eine individuelle Fellfärbung haben. Anhand derer kann man sie unterscheiden. Und wenn man sie unterscheiden kann, dann kann man sie auch zählen und auf diese Weise ihre Populationsdichte schätzen. Also die wichtigsten Zahlen beim Luchs kommen halt tatsächlich von diesen Fotofallen.
Wie beliebt ist der Luchs eigentlich? Also, wie reagieren die Leute auf den Luchs? Vor allem auch im Vergleich zum Wolf. Ist der Luchs beliebter als der Wolf?
Sehr viel beliebter. Also der Luchs ist eigentlich sehr beliebt. Wenn ich Vorträge halte, dann sind die Leute eigentlich immer sehr begeistert vom Luchs. Wir haben das auch ja mit wissenschaftlichen Methoden untersucht. Wir haben so eine Bevölkerungsbefragung gemacht. Das haben wir seitens der Uni Göttingen in Nordhessen gemacht und die Kollegen vom WWF haben das in Thüringen auch gemacht. Und da sind also Haushalte zufällig befragt worden. Ja, wie ist denn Ihre grundsätzliche Einstellung zum Luchs und würden Sie es denn befürworten, wenn man die Tiere wieder in unseren Wäldern ansiedelt? Und da gab es riesengroße Zustimmung. Also 80 bis 90% der Leute fanden den Luchs toll und waren auch dafür, dass man die Luchse aktiv jetzt in Thüringen genauso wie in Nordhessen wieder ansiedelt. Und ich kann noch mal aus meiner Erfahrung aus Nordhessen berichten. Da ist es für den Luchs leider überhaupt nicht gut ausgegangen. Da gab es so ein kleines hoffnungsvolles Luchsvorkommen, das dann aber wieder zusammengebrochen ist, weil die Tiere krank geworden sind, an der Krankheit gestorben sind. Die wenigen Männchen, die noch da waren, sind dann wieder abgewandert. Und da ist dieses, das waren nicht viele Luchs, das waren ungefähr 6 Tiere, das ist aber wieder in sich zusammengebrochen. Und da hätte man damals auch schon etwas tun können und eigentlich tun müssen. Man hätte durch die Umsiedlung von Tieren den Bestand stützen müssen. Und das haben die Menschen in der Gegend, die haben das auch gesagt: Mensch, ihr könnt doch jetzt nicht zusehen, wie diese Luchse da wieder aussterben. Wir lieben den Luchs. Der Wald ist so viel reicher, wenn da Luchse im Wald sind. Also wir möchten, dass dieser Bestand bestehen bleibt. Wir möchten den Luchs erhalten. Also der größte Teil der Bevölkerung ist sehr, sehr, sehr positiv dem Luchs gegenüber eingestellt.
Und warum hat es dann nicht geklappt? Warum hat es niemand gemacht?
Es war, ja, also wir haben uns seitens der Uni Göttingen da immer sehr stark für ausgesprochen, wir müssen das machen, also wir müssen den Bestand stützen, wir müssen einzelne Tiere umsiedeln, ansiedeln. Aber es war damals einfach, ja, warum hat es nicht geklappt? Ist schwer zu sagen, der politische Wille war einfach nicht da zu jener Zeit.
Und jetzt gibt es da
Es
keine Luchse mehr.
Gibt schon noch welche, ne? So vereinzelte Durchzügler, aber nicht mehr das, was wir vor einigen Jahren mal hatten. Vor einigen Jahren gab es da mindestens 4 weibliche Tiere, die sich dort auch fortgepflanzt haben. Und da befand sich halt gerade so eine kleine Population im Aufbau, die ist aber leider wieder zusammengebrochen. Und seitdem haben wir eben nur diese Wanderluchse, ne? Diese männlichen Tiere, die auf der Suche nach Fortpflanzungspartnerinnen in neuen Territorien eben das Gebiet durchstreifen. Aber meistens nicht längerfristig bleiben.
Wir haben noch gar nicht erwähnt, dass Sie ja, also erstmal ist das Projekt ja vom BUND, ich weiß nicht, ob ich es zu Beginn der Sendung erwähnt habe, und Sie arbeiten aber in dem Projekt zusammen mit der Uni Göttingen.
Genau, also das ist ein Projekt, das ja vom BUND Thüringen koordiniert wird, an dem aber viele Projektpartner beteiligt sind. Ne? Da ist der WWF dabei, da ist eben dieses Wildkatzendorf Fitscherode bei Eisenach dabei. Da ist Thüringenforst mit involviert, der Landesjagdverband ist mit involviert, der Naturpark Thüringer Wald, das Biosphärenreservat Thüringer Wald und eben auch die Uni Göttingen, an der ich nach wie vor auch noch aktiv bin.
Das heißt, die sind gleichzeitig an der Uni und beim BUND.
Ja, ich bin hauptberuflich beim BUND und bin an der Uni Göttingen eben noch als Gastwissenschaftler tätig, betreue noch den einen oder anderen Studenten, die eine oder andere Studentin, die dann eben auch in diesem Lux-Projekt für uns mitarbeiten und ihre Abschlussarbeiten in dem Lux-Projekt anfertigen
Ach,
können.
tatsächlich, man kann da eine Abschlussarbeit über Luchse bei Ihnen schreiben.
Ja, klar, das kann man machen. Das haben auch schon einige getan,
Oh
ja.
nein, wirklich? Oh, ich ärgere mich gerade so, dass ich nicht Biologie studiert habe. Worum ging es denn in den Abschlussarbeiten?
Da ging es jetzt zum Beispiel darum, wie sich der Luchs vom Harz aus, ne, das ist ja diese bestehende Population, so allmählich in die fragmentierten Waldgebiete südlich des Harzes ausbreitet. Ne? Also wo gibt es Luchse? Welche Beschaffenheit müssen die Waldgebiete haben, damit sich dort Luchse ansiedeln können? Darum ging es in der Arbeit, mit dem Ergebnis allerdings, dass die Ausbreitung noch viel zu zögerlich verläuft.
Ich habe ja so ein bisschen Sorge um den Luchs auch wegen dem Klimawandel, weil wenn die Wälder brennen, das einzige Zuhause von dem Luchs und trocken sind, wie soll der langfristig da überleben können? Gerade auch im Harz, da ist ja so viel abgestorben.
Ja, wie sich jetzt der Klimawandel auf den Luchs auswirken wird, werden wir sehen. Grundsätzlich ist es aber so, dass Luchse sehr anpassungsfähige Tiere sind. Die können ja in ganz unterschiedlichen Gebieten vorkommen. Klar, die Luchse, die jetzt bei uns leben, die sind schon an den mitteleuropäischen Wald angepasst oder beispielsweise die Karpaten, die sehen ähnlich aus, ne, wie unser mitteleuropäischer Wald. Aber Luchse gibt es ja auch in Skandinavien beispielsweise, da sehen die Wälder wieder ganz anders aus. Luchse gibt es bis nach Asien hinein, ne, im Vorland des Himalaya. Die kommen auch in Steppengebieten, können die auch leben, kommen die auch zurecht. Und was jetzt den Wald betrifft, klar, der Wald sieht momentan alles andere als gut aus. Aber es ist, im Grunde genommen ist es kein Waldsterben, sondern es ist ein Baumsterben. Es sterben vor allem ganz bestimmte Baumarten ab. Es sterben Fichten ab. Und die Fichte ist ja ein Baum, der im Flachland in Mitteleuropa eigentlich nie heimisch geworden ist, der einfach, ja, nach dem Krieg in Monokulturen angepflanzt worden ist. Und den Fichten macht der Klimawandel natürlich ganz enorm zu schaffen. Das sehen wir jetzt gerade, dass diese ganzen Fichtenbestände, die verschwinden. Aber wenn die weg sind, kann ja an dieser Stelle wieder so ein ökologisch sehr wertvoller, strukturreicher, artenreicher Wald auch nachwachsen. Und ich denke, dass viele Arten davon durchaus profitieren. Also nehmen wir mal, den kleineren Verwandten des Luchses, die Wildkatze. Die mag gerade diese Fichtenwälder überhaupt nicht. Das ist kein Wildkatzengebiet. Die lieben Waldränder, strukturreiche Gebiete. Und wenn diese Fichten da jetzt weg sind und da ganz strukturreiche Wälder wieder neu entstehen, dann profitieren viele Arten auch davon.
Das heißt, es kann jetzt auch eine Chance sein, wenn die Fichte stirbt.
Also für viele,
Ja.
ja, tatsächlich. Also
Sofern man
ist
danach die
natürlich.
richtigen Bäume anpflanzt.
Genau, wenn man dann klimaresistente Baumarten anpflanzt und strukturreiche Mischwälder schafft, dann ist das eine große Chance für viele Arten. Im Moment sieht es wirklich traurig aus, aber ich würde erstmal noch optimistisch in die Zukunft blicken, dass an diesen Stellen auch wieder ganz toller Wald entstehen kann.
Ich habe noch eine persönliche Frage, und zwar, Sie haben sich ja vor allem auch, also mit Primaten und Primatenverhalten beschäftigt, oder? Wenn ich es richtig gelesen habe, mit
Richtig.
Kooperation und so, oder?
Ja,
Und
genau, ja.
wie kamen Sie denn auf den Luchs?
Ja, der Luchs ist eigentlich mehr durch Zufall in mein Leben getreten. Ganz richtig, ich habe mich mit Primaten beschäftigt und ja, habe mich dann im Ende aber vor allem auf so der theoretischen Ebene mit Primaten beschäftigt. Das hatte auch damit zu tun, dass dann meine ersten Töchter zur Welt gekommen sind und mich dann nicht mehr in den Urwäldern dieser Welt umtreiben konnte, hatte mich dann mehr auf theoretischer Ebene mit Primatenverhalten und der Evolution von Kooperation beschäftigt. Und dann kam mit einmal der Luchs. Luchse hatten sich damals eben meine Heimat in Nordhessen, also da komme ich tatsächlich her, als ihre neue Heimat erkoren. Also in meinem Heimatdorf gab es plötzlich Luchse, also nicht im Dorf, aber um das Dorf herum. In unserer Grillhütte, wo wir als Jugendliche gesessen und abgehangen haben, da wurden plötzlich Luchse gesichtet. Und das hat mich irgendwie total fasziniert, dass dort diese Tiere wieder lebten. Und es hatte sich zu dieser Zeit noch niemand so wirklich wissenschaftlich mit den Tieren auseinandergesetzt. Und dann dachte ich, ach, wenn ich ja eins kann, dann ist es Forschungsanträge schreiben. Das habe ich dann gemacht, habe ein bisschen Geld eingeworben, um mich so ein bisschen intensiver mit diesem Luchsvorkommen in Nordhessen auseinanderzusetzen. Das hat gut geklappt. Und das war zunächst mal so ein kleines Hobbyprojekt, aber die Tiere haben mich derart fasziniert und in ihren Bann gezogen, dass eben aus diesem kleinen Hobbyprojekt eben ja jetzt mein Haupterwerb sozusagen geworden ist. Und weil ich die Primaten ohnehin nur noch theoretisch behandelt habe, ja, ist es dann der Luchs geworden und hat der Luchs ein bisschen die Primaten sozusagen verdrängt.
Was fasziniert Sie so sehr am Lux?
Naja, es sind einfach, ja, es sind halt einfach unglaublich schöne, charismatische, faszinierende Tiere. Und es ist halt auch einfach die Arbeit, ne? Man kann ganz viel wieder draußen sein im Wald. Und der Wald in Nordhessen, in Thüringen, im Pfälzerwald, in Baden-Württemberg, der Wald in Deutschland ist unglaublich schön. Man muss gar nicht irgendwie in die Ferne schweifen und nach Madagaskar oder sich in den Dschungeln dieser Welt umtreiben. Der Wald hier zu Hause ist unglaublich schön und so bereichernd. Ich bin da so gerne und die Arbeit macht mir einfach unglaublich viel Spaß.
Das klingt total schön. Dann haben Sie aus Ihrer reinen Freude am Luchs einen Antrag geschrieben und plötzlich ist nochmal neuer Beruf fast draus geworden im Vergleich zu vorhin.
Ja. Ja, kann man sagen. Also es ist inhaltlich natürlich schon was anderes. Ich habe vorher wirklich reine Grundlagenforschung gemacht, alles sehr theoretisch. Und Ja, jetzt mache ich angewandten Naturschutz. Das ist natürlich schon nochmal was anderes, klar. Und es ist auch ganz toll, weil man sieht ja, was man tut. Man bringt diese Tiere zurück. Man berichtet den Menschen über diese Tiere. Die Menschen können sich auch so begeistern für diese Luchse. Das macht mir auch so viel Freude, dass einfach so viel Begeisterung bei den Menschen auch für die Luchse da ist. Als Wissenschaftler früher, ich bin um die Welt getingelt und war auf Konferenzen und habe mit anderen Wissenschaftlern geredet. Man hatte seinen 15-Minuten-Vortrag, danach kamen so ein paar gelangweilte Fragen und dann ist man zum nächsten Vortrag gegangen. Und jetzt halte ich Vorträge. Ich war vor kurzem in Frankfurt, eine ganz tolle Vortragsreihe. Die Leute sind mitgegangen und am Ende ist so viel Energie noch da über Diskussionen. Die Leute wollen etwas über den Luchs wissen. Da ist so viel Interesse da. Das kannte ich aus der Wissenschaft auch nicht. Also das ist unglaublich belohnend und bereichernd. Und es ist ein ganz, ganz toller Job.
Gehen Sie auch an Schulen?
Gerade im Moment machen wir es nicht, aber in dem Projekt, das wir in Hessen hatten, haben wir sehr stark mit Schulen zusammengearbeitet und auch eine ganz schöne Sache. Wir hatten da sogenannte Kamerapatenschaften vergeben. Wir haben ja damals nur mit Fotofallen gearbeitet. Das heißt, eine Schulklasse konnte dann eine Patenschaft für so eine Lux-Kamera, so einen Kamerastandort übernehmen. Dann haben die Bilder, die dort entstanden sind, bekommen. Und wenn dann ein Luchs von ihrer Kamera fotografiert worden ist, den wir noch nicht kannten, dann durften sich die Schülerinnen und Schüler einen Namen für diesen Luchs ausdenken. Und so sind dann unsere hessischen Luchse zu den Namen Felux, Laxi, Brauni und wie sie alle hießen gekommen. War eine total schöne Sache. Und natürlich haben wir in der Zeit auch die Schulen besucht und haben dann mit den Kindern eben über die Luchse gesprochen. Wir haben auch Wanderungen in den Wald unternommen. Dann haben wir die Luchskameras erwandert und dann konnte man den Kindern zeigen, so schaut mal hier, hier ist unsere Kamera, hier stehen wir jetzt. So guck mal da, da hinten ist der Luchs vorbeigegangen. Und ja, das ist ganz toll. Das hat natürlich auch unglaublich viel Spaß gemacht mit den Kleinen.
Das wäre die eine Stunde gewesen von der Schule, die ich mir gemerkt hätte, mein Leben lang. ja, unsere Zeit ist leider abgelaufen, Herr Dr. Port. Gab es noch irgendwas ganz Wichtiges, was Sie gerne noch sagen möchten?
Nee, ich glaube, wir haben ganz, ganz toll über den Mux gesprochen.
Ja, dann vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Port, dass Sie sich so viel Zeit für uns genommen haben. Und ja, ich wünsche Ihnen und dem BUND ganz viel Erfolg für dieses Projekt und natürlich vor allem den Luchsen. Und dass Sie Ihre 20 Luchse zusammenbekommen bis 2027 und dass die sich auch mögen und vermehren und in Deutschland dann die Luchspopulation bestehen bleiben kann. Herzlichen Dank
Ja,
und ich hoffe, wir hören uns wieder.
Ihnen auch ganz herzlichen Dank für das Interesse und für das wirklich ganz tolle Gespräch, das wir geführt haben. Vielen Dank.